Julie C. ist Schriftstellerin, bekannt durch Romane wie Adler und Engel, Unter Leuten und Über Menschen. Sie ist aber auch promovierte Juristin und seit 2018 ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Ob Jura und Kunst etwas miteinander zu tun haben und ob Vorstellungskraft hilft, bessere Politik zu machen, reflektiert sie in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Thorsten Frehme.
Schön, dass Sie uns heute zuhören und herzlich willkommen, Julie C.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
In Wikipedia steht, dass du Jahrgangsbeste im ersten Staatsexamen in Jura warst, ich glaube in ganz Sachsen. Warum bist du nicht klassische Juristin geworden, sondern erstmal Schriftstellerin?
Darauf gibt es eine sehr profane Antwort und das hatte vor allem damit zu tun, dass ich morgens nicht so gern früh aufstehe.
Aber RichterInnen zum Beispiel dürfen sich doch ihre Arbeitszeiten und Verhandlungstermine selber setzen und können um 11.30 Uhr ihren Tag beginnen, so sie möchten.
Ja, deswegen wäre ich, wenn, dann auch tatsächlich Richterin geworden. Ich hatte da auch dann nach dem zweiten Staatsexamen sogar konkret auch eine Möglichkeit gehabt, eine Stelle zu bekommen. Aber da war ich dann schon so weit, dass ich die Vision hatte, vielleicht auch freiberuflich eben überleben zu können. Und da ist natürlich der Freiheitsgrad ungleich höher. Die Richter heute arbeiten mit einem unfassbaren Pensum. Die sind krass überlastet. Das heißt, selbst wenn man erst um 11.30 Uhr anfängt, ist man halt auch erst um 11.30 Uhr fertig, 12 Stunden später. Also ich muss wirklich sagen, ich bewundere die Kollegen, aber tauschen möchte ich nicht. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss.
Jetzt sind es ja beides Berufe, die sehr viel mit Sprache zu tun haben, aber eine ganz andere Form von Sprache. Hatte ich genau das gereizt? Ich sage jetzt mal so diese beiden extremen Ausschläge von was kann man mit Sprache machen, einmal in der Literatur möglichst den LeserInnen ja auch einen eigenen Vorstellungsraum zu überlassen und im Recht möglichst präzise eine Sprache zu finden, wo eben nicht unterschiedliche Vorstellungsräume entstehen, sondern man sich möglichst auf einen einigt. Das klappt dann ja auch nicht immer, es ist dann zu interpretieren. Ja. Oder was besteht zwischen diesen beiden Feldern, die du ja nach wie vor verfolgst, für eine Verbindung in dir oder sind das zwei getrennte?
Nee, es gibt tatsächlich diese Verbindung und alles, was du jetzt in der Frage gesagt hast, würde ich komplett unterschreiben. Also Jura ist halt eine Sprachwissenschaft, was mir aber ehrlich gesagt auch erst nach vielen Jahren des Studiums so richtig klar geworden ist. Also ich müsste lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich schon, als ich angefangen habe, das zu studieren mit 19, wirklich auf dem Zettel hatte, was Recht ist. Ja, also das war schon ein sehr langer Prozess, das überhaupt erst zu verstehen. Und als ich angefangen habe zu ahnen, wie das funktioniert, hat es auch angefangen, mich richtig zu faszinieren. Und da ist mir auch klar geworden, wie viel das mit Literatur zu tun hat. Weil ich glaube nämlich, du meintest jetzt, in der Literatur ist es ja, also im Recht ist es eher präzise und in der Literatur eher frei und fantasierend. Ich glaube aber, dass auch das, was an Literatur anregend und fantasiefördernd und so weiter ist, letztlich auf Präzision beruht. Und das ist beim Recht auch nicht so anders, weil was Recht versucht, zumindest wenn es jetzt Gesetze oder Urteilsformulierungen sind, die versuchen präzise Formulierungen zu schaffen, dass hinterher verträgliche Interpretationen möglich sind. Also es ist nicht die Idee, dass nur eine Lesart möglich sei. Das weiß, glaube ich, jeder gute Jurist, dass das gar nicht geht, weil so ist Sprache nicht. Aber man versucht sozusagen die Interpretationen, die sich anschließen, zu lenken. Und das ist, glaube ich, was ein Schriftsteller, wenn man es mal runterbricht, auch versucht, den menschlichen Geist zu lenken auf einem bestimmten Pfad.
Das würde uns vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen interessieren, wie dich das umgekehrt gefragt, die Kunst beziehungsweise dein Schriftsteller-Dasein. Du bist jetzt Verfassungsrichterin, glaube ich, seit 5 Jahren.
Ja.
Also inwiefern das die Kunst Einfluss nimmt auf vielleicht diesen Beruf als Richterin und nicht umgekehrt. Man kennt dich ja eher als Schriftstellerin, aber wenn wir überlegen, kann Kunst der Transformation helfen, dann hast du ja vielleicht hier ein ganz konkretes Erleben gerade und das finden wir interessant.
Das hilft total, also sage ich natürlich, glaube ich auch einfach wirklich fest dran. Also ich glaube, was eine von den wichtigsten, aus meiner Sicht wichtigsten Sonderfähigkeiten von Schriftstellern ist, ist, dass sie über sehr, sehr viel Empathie verfügen. Und ich meine das jetzt nicht unbedingt als eine moralische Kategorie, sondern als eine Technik. Also man muss in der Lage sein, sich präzise einzufühlen in fremde Bewusstseine. Und sozusagen, wenn man was beobachtet, das zurückzuverlängern ins Psychologische und sich damit so stark zu identifizieren, dass du das irgendwann in dir selber spürst. Also dass du wirklich das Gefühl hast, jetzt erfasse ich auch emotional einmal kurz, was hinter einem bestimmten Verhalten steckt. Also ich komme so rein in den fremden Menschen, dass ich es nicht verstehe, sondern dass ich es bin. Das ist, glaube ich, was Schriftsteller können, sollten und vielleicht auch viele können. Und wenn du das jetzt in anderen Bereichen, zum Beispiel eben bei der Rechtsprechung anwendest, hast du natürlich eine, also glaube ich schon, dass das einen auf besondere Weise befähigt, so eine Multiperspektive einzunehmen, die vielleicht diese beiden Kategorien Recht und Gerechtigkeit, die ja sehr, also eigentlich ziemlich weit auseinander liegen, so ein bisschen, also dass man das vielleicht so ein paar Zentimeter weiter zusammenkriegt beim Versuch sozusagen auch nicht nur Recht zu sprechen, also hier der Buchstabe, da die Anwendung, sondern da so ein ganz bisschen auch einen gerechten Akt daraus zu machen.
Also sollten sich angehende Juristinnen in der Hochschule mehr mit Kunst befassen?
Ja, das finde ich also so auf jeden Fall, und zwar also mit jeglicher Kunst bestimmt, das kann ich aber natürlich jetzt schlecht begründen, weil ich mich damit weniger auskenne, mit Literatur auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang, als ich auch noch ein bisschen mehr Kapazitäten für sowas hatte, für Juristen auch so Creative Writing Seminare angeboten, wo die dann wirklich also narrative Texte geschrieben haben und wir darüber gesprochen haben, warum das ein guter Text ist oder ein schlechter und was sie damit sagen wollen, und sie auch sehen konnten, wenn sie schreiben, was kommt beim anderen an, ja, also wo auch so eine Form von Rückspiegelung stattgefunden hat. Und das ist enorm befruchtend. Also die haben das absolut gefeiert und das hat Spaß gemacht, sie fanden es toll, aber sie haben auch immer alle gesagt, dass ihnen das total weiterhilft, sich auf diese Art mal mit Sprache, Kommunikation und so weiter auseinanderzusetzen.
Mhm. Das deckt sich mit einer Erfahrung, die wir zusammen auch mal gemacht haben, indem wir mit einem Unternehmen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen auch mit Literatur gearbeitet haben und gerade die Juristin besonders begeistert war, weil die sagte, die fühlt sich ganz anders in die Themen ein und denkt ganz anders drüber nach. Das muss ja nicht nur für Juristen denken, oder? Wenn man das in die Gesellschaft weiterdenkt oder in die Wirtschaft oder in andere Bereiche noch.
Ich gehöre jetzt nicht zu Leuten, die quasi sagen, Kunst rettet grundsätzlich die Welt, ja. Oder Literatur. Ich würde auch noch nicht mal sagen, dass man quasi jetzt ein besserer Jurist oder Juristin ist, wenn man sich mit sowas befasst hat. Also ich glaube, dass meine Art, damit umzugehen, manchmal auch dazu führt, dass man schier entscheidungsunfähig wird, ja. Also wenn du in der Lage bist, sehr viele Perspektiven einzunehmen und das rituell auch tust, dann hast du ja auch immer so ein Stimmenparlament im Kopf. Also dann kannst du Demokratie im eigenen Bewusstsein machen. Das führt nicht unbedingt immer dazu, dass man sozusagen sehr handlungsfähig ist. Also da muss man, glaube ich, gucken, an welchen Stellen das Sinn macht. Mhm. Also manche Leute, die sehr schnell agieren müssen, sind vielleicht auch froh, wenn sie sich vorher nicht in alle Beteiligten noch einmal eingefühlt haben. Also nur als Beispiel, ja. Manchmal muss es auch einfach griffiger sein.
Hast du denn noch ein Beispiel? Das ist schon ein bisschen her, hast du eben gesagt, diese Creative Writing. Ja, aber was hast du mit Juristen, was haben die da geschrieben oder
was
gelernt?
Sie zurückgemeldet haben?
Nee, geschrieben, also was, wie sah dann so eine Übung aus beim Creative? Haben die literarische Texte geschrieben?
Nee,
haben
literarische. Genau, also die hatten den Auftrag, literarische Texte zu schreiben. Das war ansonsten thematisch immer frei. Wenn jemand gar nicht in Gang gekommen ist, habe ich auch kleine Schreibaufgaben gemacht. Aber eigentlich war es immer so, dass die Leute tatsächlich auch Themen oder Story-Ideen auf dem Zettel hatten. Juristen, die dann öffentlich schreiben, versuchen es meistens erstmal mit Krimis. Das war aber in den Seminaren gar nicht so, sondern das waren meistens sehr, sehr emotionale Texte, wo es viel ging auch um Selbstreflexion, also eigene Biografie, Erfahrungen, die man selber gemacht hat, sei es in der Kindheit oder mit der Familie oder so. Und wo Leute versucht haben, sich auf diese Weise auch sich selbst anzunähern und das auch zum Ausdruck dann zu bringen. Und das fand ich auch wichtig, weil Menschen ja oft vergessen, wie viel der eigenen Person immer auch im eigenen Handeln und Denken steckt. Also man hält sich oft für objektiv oder so und vergisst, dass man das absolut kein bisschen ist. Und auch sowas wird dann mal ins Bewusstsein geholt.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie deine Tätigkeit als Schriftstellerin und dann Tätigkeit als Juristin oder deine Ausbildung als Juristin sozusagen, wo die sich berühren, sagen wir es mal so, der Ausgangsfrage, wie du eigentlich Schriftstellerin geworden bist, bist du trotzdem noch so entweder ausgewichen oder ich habe es ja nicht präzise genug gestellt. Mhm. Das würde ich gerne nochmal nachholen und dich nochmal fragen. Ich hatte ja gefragt, wie kam es zu dieser Entscheidung, dass du dann nicht Juristin, das hast du präzise beantwortet, aber nicht, wie kam es dazu, klar, warum man Jura studiert, kann man sich vorstellen.
Ja, ich dachte, aber, ich brauche einen Beruf, das war
genau, ne, das ist ein
ich wollte Geld verdienen.
Genau, das ist sozusagen, und ehrwürdig ist er ja auch, aber wie kam dieser parallele, offenkundig parallele Weg in die Literatur, was hat dich dazu ermächtigt, berufen, gefühlt, dass du diesen Weg eingeschlagen bist?
Das war bei mir halt schon immer da. Also ich habe meine erste Geschichte geschrieben so mit 7 oder 8 Jahren und habe dann nicht mehr damit aufgehört, habe mein ganzes Leben Geschichten geschrieben und trotzdem nie gedacht, ich könnte Schriftstellerin werden. Das mag auch daran gelegen haben, dass zu der Zeit, als ich sozusagen in dem Alter war, wo man sich für Berufe entscheidet, Anfang 20 oder so, es sehr, sehr wenig Vorbilder gab, erst recht von weiblichen, lebenden Autoren, die daraus wirklich einen Beruf machen. Also das war der absolute Sonderfall und ich war immer sehr realistisch und habe gedacht, naja, schreiben kannst du ja zu Hause für die Schublade, jetzt lern mal deinen Brotberuf. Und ich hatte schon ein paar Semester Jura studiert, als ich dann dachte, eigentlich ist es krass, sich nur in einer Disziplin auszubilden, die für mich damals noch nicht so bedeutungsvoll war. Also ich konnte am Anfang nicht so viel anfangen mit dem Jurastudium. Und das, was ich aber eigentlich machen will und wofür ich brenne, so auf Platz 10 der Prioritäten zu setzen, das kam mir dann irgendwie doch komisch vor. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich vergaloppiere mich gerade. Und dann bin ich auf diesen Doppelweg gegangen. Also ich habe dann ja auch Literatur studiert, also am Literaturinstitut in Leipzig, und habe das dann wirklich parallel gemacht, um mir selber die Chance zu geben, mich noch entscheiden zu können. Also damit mir nicht das eine auch irgendwann das andere auffrisst, weil das wäre nämlich, glaube ich, passiert. Also wenn ich nur noch Jura gemacht hätte, hätte ich keine Zeit mehr gehabt zum Schreiben. Das wäre dann versickert sozusagen.
Und das wurde akzeptiert? Da war nicht dieser Habitus, den ich von Kunsthochschulen kenne, dieses jetzt entscheide ich mal und wenn du Künstler, Künstlerin werden willst, dann musst du das richtig und mit Haut und Haar, ohne Backup-Optionen und so weiter?
Ich weiß genau, was du meinst. Das kenne ich von beiden Seiten. Auch von der Jura-Seite. Es war unterschiedlich. Also ich hatte so 1, 2 Professoren am Literaturinstitut, die haben das wirklich ausdrücklich supportet. Die haben wirklich gesagt, du machst es genau richtig. Aus 2 Gründen, die auch beide für mich wichtig waren. Der eine Grund war, dass ich mit der Kunst, also mit der Schriftstellerei, niemals abhängig werden wollte von Erwerbsmechanismen. Also ich habe mich absolut unfähig gefühlt zu sagen, ich schreibe einen bestimmten Text, um den dann zu verkaufen. Das ist mir überhaupt nicht gegeben und in die Situation wollte ich auch nie geraten. Also es war für mich auch Freiheit, was anderes zu machen nebenher. Und das haben 1, 2 Professoren verstanden und gesagt, ja, genau richtig. Und das andere Argument, und das habe ich erst später verstanden, aber das ist auch sehr richtig, das würde ich für mich persönlich immer noch unterschreiben, wenn man sich nur mit der Kunst beschäftigt und das wirklich als Dreh- und Angelpunkt von allem nimmt, das macht ja auch was mit einem auf längere Sicht. Und ich fand es sehr, sehr wertvoll, noch ein anderes Themenfeld, andere Beziehungen, ein anderes Soziotop, andere Sichtweisen zu haben, weil die Kunst ja auch wiederum Themen braucht, die sie nicht aus sich selber gebiert. Also Schriftsteller, die am Ende, und das gibt es wirklich, ja, es gibt Kollegen, die schreiben dann ab Mitte 40 nur noch Bücher, deren Hauptfiguren Schriftsteller sind. Also die fangen an, selbstreferenziell zu arbeiten. Und das wollte ich für mich nicht. Also ich wollte immer mehr sowas sein, irgend so ein Ding, durch das die Welt hindurch geht. Aber dann muss man natürlich auch die Fenster offen haben, durch die Welt dann durchläuft. Und deswegen wollte ich auch nicht zu literarisch werden, sozusagen.
Das ist lustig. Es gibt den Satz von dir, dass du als Kind gelebt hast wie eine Romanfigur oder da nicht so unterschieden hast.
Ja.
Ist es denn heute anders? Also wenn du diese beiden Welten, also trennst heute klarer?
Ja, das ist kein bewusstes Trennen, sondern das, also ich muss sagen, dass es eigentlich schade ist. Ich habe das zwar manchmal immer noch, dass mir das gelingt, mich selber eher als Figur und nicht als Autorin zu sehen. Und das meine ich jetzt metaphorisch. Also das meine ich jetzt wirklich so in der Frage, wer bist du als Mensch in dieser Welt? Ja, also wir leben ja in so einer Zeit, wo das Ich eigentlich alles ist. Also dieses Konzept von Ich ist ja so krass groß geworden und das ist eigentlich so unnatürlich, wenn man sich das kulturell anschaut und ist auch so jung als Konzept und wir hinterfragen das auch so wenig, also zu wenig aus meiner Sicht. Und das deckt sich ja sozusagen mit der Autorenfunktion, ja? Ein Ich sitzt da und erzählt eine Geschichte und ist damit auch Herrscher, ist in Kontrolle, gestaltet. Das ist ja als Metapher sozusagen für den modernen Menschen schon anwendbar, ne? So die Form von Individualismus, die auch immer sagt, du musst dich selber gestalten, du musst dich verwirklichen, du musst dein Leben gestalten, du musst dich optimieren, so. Du sollst Autor deines Lebens sein. Und ich war eigentlich immer lieber Figur meines Lebens, ohne genau zu wissen, wer dann eigentlich der Autor ist. Über die Frage könnte man lange sprechen. Ich habe aber immer noch das Gefühl, dass das eigentlich auch die angemessenere Selbstvorstellung ist. Und dass mir das verloren gegangen ist, finde ich deswegen auch eher schade.
Was heißt verloren gegangen? Du optimierst, du...
Ich kann das halt nicht mehr so. Ich meine das wirklich ganz konkret. Ich bin früher wirklich als Kind durch die meisten Stunden des Tages in dem realen Bewusstsein gegangen, dass ich Teil eines Films bin oder eines Romans, ist ja egal, also Teil einer Geschichte, die sich jemand anderes ausgedacht hat. Und wenn wir ganz ehrlich sind, machen wir das ja nach wie vor. Ja? Also jeder steht ja morgens auf und tritt in einen Film ein, den er größtenteils nicht selbst konzipiert hat. Also wir
Aber
bewegen
ja
uns
häufig
ja alle.
Unfreiwillig.
Ja genau, das meine ich ja. Das ist es ja. Also wir tun ja immer so, als gäbe es das Unverfügbare nicht mehr, aber das ist ja Quatsch. Also wir sind ja die ganze Zeit Teil von einer Geschichte, die wir nicht selbst geschrieben haben, größtenteils. Und ja, aber vielleicht auch gerade so als Freiberufler wird man schon sehr dazu erzogen zu sagen, ich entscheide, ich habe die, ne, ich muss machen. Ich bin nicht Teil von etwas, sondern ich bin immer der Quell oder der Ursprung von Dingen. Da ist natürlich auch ein bisschen Hybris drin so und das ist, glaube ich, auch was Ungesundes. Also Figur zu sein ist, glaube ich, eigentlich.
Du musst als Freiberufler ja auch irgendwo sichtbar werden, sein in dieser Welt. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe die Metapher oft eher als Spiel zwar, also Spielfigur. Aber ich frage mich gerade, wenn du das erzählst, wir sind beim Fantasiemuskel, ob das nicht überhaupt eine spannende Technik oder Denkfigur ist, das so zu sehen und dass man dadurch vielleicht stärker vom Ego wegkommen kann, ja. Was ja auch wiederum jeder unterschreiben würde. Das fühlt sich ja längst nicht jeder wohl in der
Ego-Gesellschaft.
Wahrscheinlich niemand. Ja.
Niemand würde ich behaupten, weil ich glaube wirklich, dass unter dieser 150-prozentigen Eigenverantwortlichkeit, die das ja beinhaltet, also der Himmel über uns ist leer, es gibt kein Schicksal, kein Gott, mach selber was draus. Das ist ja sozusagen auch die Idee von diesem Ego-Ich. Dahinter steckt ja immer die Versagensdrohung. Weil wenn du scheiterst, bist du auch alleine schuld. Es gibt kein Schicksal, kein Gott. Nur du hast verbockt, ganz alleine. Und ich glaube nicht, dass es einen Menschen unter Gottes Himmel gibt oder auch unter dem gottfreien Himmel, der sagen würde, ja, das ist mir völlig egal, das macht mir überhaupt nichts aus. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir verdrängen das alle gut und domestizieren das in uns und haben unsere Techniken und so. Aber ich glaube schon, dass das etwas ist, woran wir als kulturelle Epoche sehr kranken, dass wir im Grunde immer wissen, egal was schief geht, es gibt nur einen, der daran schuld ist, und das sind wir selbst.
Für mich wären jetzt Ego, Gesellschaft, Unzufriedenheit und Fantasiemuskel nochmal die Stichworte, um zu einem anderen Themenfeld zu kommen, was mich sehr interessiert. Ich glaube, das uns alle interessiert. Also der Untertitel von unserem Podcast ist ja Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Und mit gesellschaftlicher Transformation verbinden wir was Positives. Also im Sinne sozial-ökologische Transformation, mehr Gerechtigkeit, mehr Umweltschutz, bla bla bla. Jetzt wird in Brandenburg bald gewählt. Und da gibt es sehr viele unzufriedene Menschen, die mit dieser Gesellschaft unzufrieden sind, die auch eine Transformation anstreben, die eine andere Transformation ist als die, die wir meinen, wenn wir von gesellschaftlicher Transformation sprechen. Und wir dachten eigentlich immer, der Fantasiemuskel ist dazu da, sich sozusagen bessere Zukünfte vorzustellen, wie wir glücklicher zusammenleben könnten etc. Aber vielleicht braucht man heute auch den Fantasiemuskel, um sich die Worst-Case-Szenarien vorzustellen und sich auf die vorzubereiten. Du bist eine öffentliche Intellektuelle, du bist sehr politisch, du bist ehrenamtliche Verfassungsrichterin. Wie bereitest du dich innerlich, mental auf die nächste Wahl? In Brandenburg sieht es ja nicht ganz so düster aus wie in Sachsen und Thüringen.
Ja, warte mal ab.
Wie bereitest du dich, genau, auf das, was ist dein inneres Worst-Case-Szenario? Wie bereitest du dich darauf vor, hast du eine Ersatzwohnung in Berlin?
Nein, ich.
Also,
nein,
weißt du, was ich meine?
Ich weiß, viele sagen das jetzt auch, ich höre das ganz oft, ich gehe dann weg, so. Wäre jetzt für mich persönlich erstmal keine Option, solange man mich nicht dazu zwingt, sozusagen. Also ich glaube im Gegenteil, dass das sogar eher ein Grund ist, um auf alle Fälle da zu bleiben. Ja, ich würde es eher so rumsehen. Also mein Fantasieverfahren, um damit klarzukommen, ist vielleicht ein rein psychohygienisches, aber für mich schon auch was, woran ich fest glaube. Ich verbeiße mich in meinem Optimismus. Ich bin halt wirklich krass fortschrittsgläubig. Und sehe Fortschritt aber nicht als eine linear so aufwärts steigende, ununterbrochene Gerade. Ja, also das ist für mich immer auch eine Wellenbewegung so. Und legitimerweise oder anders gar nicht möglich. Und ich versuche das einzupreisen als, also das, was jetzt gerade passiert, weil was du beschrieben hast, ist ja tatsächlich, also so interpretiere ich es auch wirklich, für mich gar nicht, also es sind natürlich politische Fragen, um die es da geht, aber ich glaube, womit wir es vor allem zu tun haben, ist sozusagen ein antiprogressiver Impuls. Also das steckt aus meiner Sicht auch hinter der Unzufriedenheit. Also ein Pendel, was sozusagen zurückschwingt. Weil wenn man sich die Sachen, die da gefordert werden, anschaut, ist das ja sozusagen immer 50er Jahre. Also das ist ja eindeutig der Wunsch, in die Vergangenheit zu reisen als politisches Programm. Und ich versuche mir das selber halt genau so zu erklären, ja, dass man das wirklich aushalten können muss, weil man nicht erwarten kann, dass der Weg in die Zukunft sozusagen wie eine ununterbrochene, störungsfreie, das war noch nie so. Und dass das etwas ist, was uns jetzt noch ein paar Jahre umtreibt und was dann wieder abgelöst wird von einer Synthese, die in unserem, damit meine ich jetzt uns drei, die hier sitzen, Sinne eher funktioniert. Also da kann man jetzt natürlich sagen, du bist heillos naiv und du wirst schon sehen, klar kann man machen, aber daran halte ich wirklich fest, weil mir das auch die Kraft gibt zu sagen, ich bleib hier und ich mach weiter und ihr könnt machen, was ihr wollt.
Und wenn du sagst, ich bleib hier und ich mach weiter, heißt das im Sinne politisches Engagement, heißt das im Sinne künstlerisch-kulturelles Engagement oder einfach als Privatpersonen oder trennst du das überhaupt? Kann künstlerisches Handeln sowas beeinflussen oder ist das dann eher eine andere Rolle als Juristin oder Intellektuelle?
Also ich glaube, ich trenne es halt nicht, so das Persönliche und das Literarische, das Juristische, das Intellektuelle, das ist für mich halt alles irgendwie Ausdruck, ja, von was auch immer ich bin. Also ich kann es schwer in Bereiche untergliedern. Also ist das für mich, also die Frage, die du gestellt hast, heißt für mich jetzt so ein bisschen auch sozusagen, was kann man überhaupt bewirken? Ja, also inwieweit kann man überhaupt denn irgendwas bewirken? Sind wir eigentlich nur Zuschauer von solchen Prozessen?
Romanfiguren.
Ja, also naja, Romanfiguren bewirken ja auch in ihrer Geschichte was. Das heißt ja nicht, dass die machtlos sind oder nur in so einem Boot sitzen und irgendwie weggeschwemmt werden. So ist es ja nicht. Aber trotzdem können wir sagen, es gibt halt Einzelne und es gibt Kollektive und kann der Einzelne sozusagen an kollektiven Prozessen was ändern. Also natürlich weiß ich das unterm Strich nicht, ob das ja oder nein jetzt die richtige Antwort ist. Aber woran ich halt glaube, ist, dass ich eine Funktion habe, sowohl weil ich da wohne, aber auch in dem, was ich schreibe und auch in dem, was ich zum Beispiel in Interviews sage. Und jetzt sind wir wieder bei der Empathie. Ich glaube, ich bin besser als viele anderen Beobachter und Politiker und Journalisten und so in der Lage, mich auch in Leute einzufühlen, die meisten Menschen einfach nur als ablehnenswert betrachten. Und ich kann die sozusagen nicht nur verstehen, sondern es ist, was ich vorhin meinte, mit Empathie kann man die auch sein für ein paar Sekunden. Ich kann mich da so gut einfühlen, dass ich glaube zu wissen, was die empfinden. Stimmt vielleicht nicht, aber ist so mein Eindruck. Und dazu muss man jetzt disclaimermäßig sagen, weil so ist unser Diskurs, das heißt nicht, es zu entschuldigen oder es gut zu finden, sondern das heißt erstmal nur, es gesehen zu haben. Und ich glaube, wenn man das hat oder kann, hat man eine andere Art, mit Leuten umzugehen, ganz automatisch. Ich habe Schwierigkeiten, Feindbilder zu generieren. Manchmal gelingt es mir nicht, das zu vermeiden. Dann bleibt mir auch nur noch sozusagen der Hass. Aber in vielen, vielen Fällen schaffe ich es, davon Abstand zu nehmen. Und dadurch, glaube ich, kann man so eine Art, so eine Restbrücke oder sowas manchmal bilden. Und ich glaube, das ist gerade momentan unheimlich wichtig, weil ich eben nicht glaube, dass sozusagen Hass und Feindschaft tatsächlich das verbessern. Also ich glaube ganz pragmatisch, dass sie das nicht tun, sondern im Gegenteil, dass es genau das ist, wovon sich solche Prozesse auch ernähren. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, sozusagen dazu gelegentlich mal ein Gegengewicht zu sein.
Ich erinnere mich an den Roman Über Menschen in dem Zusammenhang. Es war fast die Frage, ja, den ich vor 3 Jahren gelesen habe, deshalb gerade nicht mehr die Namen parat habe.
Goethe.
Genau, Goethe, danke schön.
Also so heißt also, wenn die Figur, Goethe, die, meinte die ich, ein genau. Nazi ist und die allen Ernstes in einem belletristischen Roman vorkommt. Ja, genau.
Und das wollte ich sagen, wo ja genau das passiert. Also wo man die Taten natürlich verurteilt, aber du trotzdem dich ja total in diese Person reinversetzt. Und wenn man es liest, ich sag mal, man den ja auch 80% sympathisch findet, obwohl er, oder 70, oder ist es jedem überlassen, ja, aber du führst auf jeden Fall ein Verständnis, je nach Sequenz. Du hast
manchmal
Sequenzen,
findet man
wo du
ihn
sagst, 100% gar nicht.
Scheiße und manchmal,
das kippt jedes, es kippt immer wieder in jedem Moment, aber müsste man nicht da viel mehr verstehen, und das ist ja auch eine Stärke, genau, also du hast es gerade selber beschrieben, aber das sind ja deine Romane auch, dass du unheimlich viele Perspektiven.
Ja, und daraus ist, das ist natürlich jetzt erstmal kein politischer Vorgang, ne? Das ist jetzt erstmal ein rein schriftstellerischer, künstlerischer, darstellender Vorgang. Aber ich glaube eben trotzdem, dass es da auch im weitesten Sinne fürs Politische eine Ableitung draus gibt, weil wir fragen uns jetzt ja seit Jahren, wie zum Teufel sollen wir mit der AfD umgehen? Was sollen wir denn machen? Wie soll das denn funktionieren? Und vielleicht können wir auch gar nichts machen. Vielleicht muss sich das entwickeln und dann hoffentlich schwingt das Pendel wieder zurück in meinem zwangsoptimistischen Weltbild. Aber wenn wir überhaupt was machen können, glaube ich, müssen wir lernen, wieder oder auch erstmalig, dass Politisches, also dass sozusagen das Formulieren und auch Vertreten und vielleicht mal Durchsetzen eines politischen Standpunkts nicht in der kompletten Diskreditierung und Entmenschlichung des politischen Gegners besteht. Weil es nicht hilft. Und jetzt muss ich wieder diesen Disclaimer bringen. Ja, auch ich finde Nazis scheiße, ist so. Aber bei der Frage, wie geht man damit um, geht es nicht darum, die therapeutisch zu verstehen oder immer zu sagen, ach du Armer und du hast ja auch recht und aus deiner Sicht kann ich das verstehen, sondern es geht darum, das zu erkennen, es auszuhalten und trotzdem bei den eigenen Prinzipien zu bleiben und nicht zu glauben, dass die eigenen Prinzipien sich legitimieren durch die Vernichtung des Gegners, weil das ist nicht so. Also ein solide verstandenes politisches Prinzip kann es aushalten, dass es widersprechende Prinzipien gibt, muss nicht alles sozusagen töten, was nicht kongruent ist. Und das ist schon für eine Kommunikation und einen Dialog als Grundprämisse, glaube ich, wichtig, weil Menschen detektieren das mit allerfeinster Nase. Ne? Weil es immer wieder erstaunlich ist, auf welche Weise man sich mit Leuten tatsächlich unterhalten kann, deren Weltbilder diametral entgegengesetzt sind zum eigenen. Und es ist dennoch möglich.
Genau. Was aber, glaube ich, nicht nur ein AfD-Problem dieser Zeit ist.
Überhaupt
wenn man
nicht.
Sich
das
in einem ganz normalen Business-Netzwerk wie zum Beispiel LinkedIn bewegt, da behauptet oder jemand schreibt was und es wird kaum diskutiert, sondern es gibt immer die klatschen und es gibt 50%, die auch da mit wüsten Beschimpfungen den Schwachsinn vorführen.
Und damit haben wir jetzt wieder den Bogen geschlagen zu diesem Thema, bin ich Autor oder bin ich Figur? Das ist für mich wirklich eine Ableitung aus diesem Ego-Problem, weil das Ego als geschlossenes Konzept ist ein ständig bedrohtes. Das ist immer von Unsicherheit geprägt. Das muss sich ständig selbst definieren. Es muss sich immer wieder vergewissern, dass es richtig ist, dass es kongruent ist, dass es Sinn macht und so weiter, dass es auch moralisch legitim ist. Und deswegen kann es sehr wenig aushalten. Ja, also ein ego-definierter Mensch ist, glaube ich, sehr schwer in der Lage, die Existenz von anderen Egos, die anders sind, zu ertragen, weil ihn alles in Frage stellt. Das kommt, glaube ich, wirklich aus diesem sehr subjektiv ich-bezogenen Weltbild heraus. Und daran können wir nichts ändern, aber wir können uns vielleicht oder könnten uns vielleicht für die Zukunft bessere Umgangsformen damit antrainieren.
Jetzt sind wir wieder rund beim Anfang, hast du gesagt. Das ist eigentlich ein guter Moment, um sowas wie ein Schlusswort einzuleiten. Ich würde trotzdem gerne noch eine Sach- und Verständnisfrage einstreuen, die vielleicht auch unsere ZuhörerInnen interessiert. Nämlich, was macht eigentlich eine ehrenamtliche Verfassungsrichterin von Brandenburg? Also ich weiß, was das Verfassungsgericht in Karlsruhe macht, oder ich habe eine Vorstellung. Was macht das auf Landesebene? Ist das symbolpolitisch? Ist das real? Ist das was macht ihr da?
Also ich glaube, was ganz, ganz schlimm ist zum Verständnis oder was immer hinderlich ist, ist allein dieses Wort ehrenamtlich. Ja? Also Fakt ist, sämtliche Landesverfassungsgerichte in allen 16 Bundesländern sind im Ehrenamt. Alle, alle Richter, nicht nur ich, auch die Präsidenten, alle. Was einfach daran liegt, dass der Staat nicht weiß, wie er uns bezahlen soll. Wir passen nicht unter dieses Richtergesetz. Abgesehen von der Bezahlung machen wir genau das Gleiche wie Karlsruhe, nur halt auf Landesebene. Das hat ja jedes Bundesland eine eigene Verfassung, jedes Bundesland hat eine Landesverfassung und es gibt Landesparlamente und es gibt eine Landesregierung und es gibt Landesbürger. Das heißt, es gibt genau die gleichen Konfliktlinien wie auf Bundesebene. Das ist einfach Ausdruck des Föderalismus. Das heißt, wenn der Landtag ein Gesetz erlässt, was jetzt zum Beispiel eine Partei für verfassungswidrig hält, Haushalt war jetzt gerade der aktuelle Fall vor ein paar Wochen, wurde von Karlsruhe auf Bundesebene für den Bundeshaushalt entschieden. Wir mussten es auf Landesebene natürlich auch für die Landeshaushalte machen. Und genauso haben wir Verfassungsbeschwerden und so weiter. Nur, dass wir halt nicht am Grundgesetz messen, sondern eben an der brandenburgischen Landesverfassung, nicht an der sächsischen.
Aber das heißt, dass die sozusagen die, du kriegst die Konflikte sozusagen grob Thema AfD sowohl bei dir sozusagen in deinem Wohnort im ja. unmittelbaren sozialen Umfeld mit und musst da reden können, wie du es gerade beschrieben hast, ja. als auch kriegst du es auf den Schreibtisch in deiner ja. Funktion, Rolle, Aufgabe als Verfassungsrichterin.
Sehr stark. Das Verrückte ist ja, dass die AfD sich als Rechtsstaatspartei versteht und auch als solche geriert. Das heißt, die reichen permanent auch Verfahren vor den Verfassungsgerichten ein, auch Landesverfassungsgericht eben bei uns. Und wir haben eine riesige Menge von AfD-generierten Verfahren. Ja.
So, und dann käme ich jetzt zur Schlussfrage. Unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel und wir fragen eigentlich immer, wie unser Gesprächspartner, unsere Gesprächspartnerin ihren Fantasiemuskel trainiert. Dich würde ich gerne was anderes
ja,
fragen.
Ja, weil ich glaube, das wäre jetzt, genau, da kann ich nichts Neues dazu sagen, glaube ich.
Mich würde interessieren, wie du deinen Empathiemuskel trainierst oder wie du anderen, die weniger Empathie als du haben, anrätst, diese Kompetenz der Empathie, die du so schön beschrieben hast und wie wichtig die ist, wie sie die in kleinen Schritten üben, trainieren, stärken können? Oder ist es eine Gabe, die man hat oder man hat sie nicht?
Nein, ich glaube, die Gabe haben wir alle tatsächlich. Also ich glaube, es gäbe uns nicht als soziale Wesen, wenn wir die nicht hätten. Wir sind immer in der, selbst während wir hier sitzen, ohne es zu merken, wir lesen gegenseitig unsere Gesichtsausdrücke und überlegen, wie der andere sich fühlt. Das machen wir, glaube ich, die ganze Zeit auch unbewusst. Ich glaube, es geht vor allem darum, sich das bewusst zu machen und dann kann man es trainieren. Also ich würde, glaube ich, vorschlagen, dass man, also es gibt so einen Trick wirklich, der besteht darin, dass man versucht, den Gesichtsausdruck von jemand anderem anzunehmen. Also wenn man jetzt sieht, dass jemand eine bestimmte Mimik macht, ob eine Augenbraue hochzieht oder den Mund so ein bisschen schiefert, dass man sich wirklich vor einen Spiegel stellt, versucht das nachzumachen und dann guckt, ob man sich dadurch anders fühlt. Das ist so ein Trick, den man üben kann. Ich finde, es klappt aber auch ohne Visuelles. Also ich finde, man kann auch sich eine Verhaltensweise von jemand anderem nehmen und wirklich versuchen, mit Augen zu sich vorzustellen, man würde die selber machen und sich dann überlegen, wie würde sich das anfühlen. Dann kommt man oft darauf, warum derjenige das macht. Und dann kann man es überprüfen. Dann kann man auch hingehen und fragen und gucken, ob man getroffen hat. Und wenn man es hat, dann finde ich, ist das eine schöne Erfahrung. Also nicht nach dem Motto, ich hatte recht, sondern es schafft wirklich Nähe. Weil man hat auf einmal dieses Wunder eines anderen Bewusstseins ganz kurz berührt. Also es kann ein sehr, sehr schönes Gefühl sein. Also würde ich empfehlen, da mal mit zu spielen.
Ich finde das sehr schön, dass wir diesmal nicht mit dem Fantasiemuskel, sondern mit einem Empathie-Kompetenz-Training aus dem Podcast rausgehen. Und ich glaube, der passt ja auch wunderbar zu dir, das Empathie-Kompetenz-Training, zu deinen Büchern und zum Podcast. Insofern vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank.
Sehr schön war das, hat mir viel Spaß gemacht.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.